Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da machen wir uns jetzt auf in das Paris der 1920er Jahre zu einem schillernden Künstler-Liebespaar, das der kanadische Autor Mark Brody jetzt beschreibt in seinem neuen Buch Kiki Man Ray. Im Studio ist unser Kritiker Thomas Gruss. Ich grüße Sie.
Hallo.
Der Band ist eine Doppelbiografie. Erzählt wird das Leben von Man Ray, der Fotografielegende, zusammen mit seiner Partnerin und Muse Kiki de Montparnasse. Was war das denn für ein Paar?
Ja, das waren zwei Flüchtende auf ihre jeweils eigene Art und Weise. Er war auf der Flucht vor der Enge seines kleinbürgerlich-jüdischen Elternhauses in Brooklyn, New York, und sie vor dem Schicksal als mittelloses Mädchen aus der französischen Provinz in der nächstbesten Nähfabrik zu landen. Aber berühmt geworden sind sie natürlich als Paar, und zwar durch eine Reihe von Fotos, die er von ihr gemacht hat und von denen das bekannteste eine sie als lebende Violine zeigt, mit zwei F-Löchern links und rechts der Wirbelsäule. Das ist ein Rückenakt, ein ganz ikonisches Bild. Das ist ähnlich wie der berühmte Kuss von Robert Doisneau in die WG-Zimmer der 70er geschafft hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich da selbst schon dieses Bild angetroffen habe damals. Ja, und es wurde dieses Jahr für sage und schreibe 12,4 Millionen Dollar versteigert bei Christie's, der höchste Betrag, der jemals für eine Fotografie bezahlt wurde. Was natürlich auch die Frage aufwirft, wer profitiert hier von wem, und er von ihr oder sie von ihm.
Ja, ja. Unglaublich, ja. 100 Jahre ist es jetzt her. Welche Rolle spielt denn in dieser Geschichte die Umgebung? Paris, die Zeit, heute ist Paris in dieser Epoche ja schon klassisch als so wilde, rauschhafte Kunstära.
Genau, also es spielt eine enorm wichtige, und das, was heute natürlich sedimentiert ist als wilde Kunstära, das war ja tatsächlich mal ja wirklich Dernier Cri, ja, also kein ohne Paris kein Dada, ohne Paris kein Surrealismus. Walter Benjamin hat es nicht umsonst Paris die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts genannt, und Anfang des 20. Jahrhunderts war das immer noch so. Man muss sich ja klar machen, da waren alle Traditionen durch den Ersten Weltkrieg entwertet. Und es ging darum, dass alles grundsätzlich in Frage gestellt werden soll. Und gleichzeitig ging es auch darum, ein Leben im Modus des permanenten Experiments zu führen. Aber Paris, muss man noch dazu sagen, ist jetzt in dem Moment vor allem Montparnasse, also eines dieser Künstlerdörfer, die Anfang des 20. Jahrhunderts in großen Städten entstehen. Und das alles schildert Brody in schöner Farbigkeit. Aber es geht ihm um mehr als um ein bloßes Sittengemälde. Ihn interessiert schon der biografische Modellfall. Also wenn Leben Kunst wird und umgekehrt, wie wirkt sich das auf das traditionelle Verhältnis von Künstler und Muse aus?
Und wie sah das dann demnach genau aus, wenn Kiki de Montparnasse Man Ray Modell gestanden ist?
Tja, also genau weiß man es nicht, weil ja niemand dabei war. Man sieht sozusagen nur den Niederschlag. Aber die Bilder, die er von ihr gemacht hat, das sind eben nicht mehr diese statischen, passiv hingegossenen Akte einer Liegenden oder einer Sitzenden, ja, sondern da schaut sie den Betrachter oft direkt genug an, also Kiki. Und dazu muss man wissen, es kommt in dem Buch auch ganz schön raus, dass sie halt so gar nicht dem Bild einer traditionellen Muse entsprach. Sie trank, rauchte, hat selber gemalt, hat selber auch geschrieben. Also wenn man so will, eine Janis Joplin avant la lettre, ja, Rock'n'Roll, schon alles drin. Und wenn sie mit ihren derben Chansons aufgetreten ist, dann hat sie ganze Kneipensäle zum Kochen gebracht.
Das klingt ja nach einer sehr gleichberechtigten, emanzipierten Frau. War das auch in der Beziehung so, und lässt sich das auch so an den entstandenen Bildern vielleicht sogar deutlich machen?
Naja, also die These von Brody ist die, dass sie ihre Rolle so definiert als Muse, dass sie weniger Objekt ist als Mitspielerin. Ja, das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber es spricht einiges dafür. Nehmen wir nur mal das eingangs erwähnte Bild Le Violon d'Ingres, nach dem Maler d'Ingres benannt. Also es zeigt ihren nackten Körper als Musikinstrument. Nun könnte man jetzt sagen, naja, das ist eine sexistische Darstellung, da wartet eine Frau darauf, vom Mann bespielt zu werden. Aber ist das wirklich schon alles? Ist da nicht vielleicht doch eine bestimmte Ironie im Spiel? ist es nicht so, dass sie ein bisschen über die Schulter dem Betrachter zuzuzwinkern scheint auf diesem Bild? War sie vielleicht die heimliche Dirigentin? Ja. Und das alles spielt Brody durch, um dann im Ende doch bei der These zu landen, dass es eben ein ironisches Vis-à-vis ist, was da stattfindet. Sie nimmt die performative Rolle ein und er setzt mit seiner Kamera den Rahmen. Also schon emanzipiert.
Dann wäre McBrodys Biografie also durchaus, ja, als feministisches Werk auch zu bezeichnen?
Ja, das kann man durchaus so sehen, wenn man darunter kein Emanzipationsepos mit ausschließlich positiver Heldin versteht, sondern eben eine gründliche, gut erzählte Biografie, die beide Protagonisten als Kinder ihrer Zeit versteht und auch die Widersprüche zulässt. Also, dass sie unter ihrer derben Schale immer auch ein bisschen Romantikerin geblieben ist und er auch gleichzeitig handelsüblicher Macho war. Aber vor allem ist das Buch eine Einladung, ganz genau hinzuschauen. Und das ist doch das Schöne. Lebensläufe sind meistens nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.
Danke Ihnen. Thomas Groß über Kiki Man Ray, Kunst, Liebe und Rivalität im Paris der 1920er Jahre, jetzt im Inselverlag erschienen mit 367 Seiten für 26 Euro. Übersetzt wurde der Band von Barbara Steckhahn und Thomas Wollermann. Und diese Informationen und weitere lesen Sie auch online, wie immer, unter deutschlandfunkkultur.de oder akustisch auch hier.